Hallo liebe Studis, das ist ein Podcast zur Vorlesung Darstellungstheorie. Wie angekündigt gibt es hier einmal die Top 10 aus der Algebra und Linienalgebra nach dem Motto, das sollte man sich vielleicht nochmal angucken, nochmal wiederholen oder daran sollte man sich auf jeden Fall erinnern, wenn man jetzt die Vorlesung Darstellungstheorie hört. Das geht hier gut los. Denn das sind Dinge, die wir die ganze Zeit benutzen, bei denen ich also meistens davon ausgehe, dass wir das einfach noch parat haben, ziemlich schnell. Und dann wiederhole ich das eben in der Vorlesung nicht nochmal großartig. Heute in der Übung haben wir schon das ein oder andere wiederholt, auch ein bisschen ausführlicher. Und das war auf jeden Fall gut. Erstens hat das tolle Ideen gebracht für mich für Übungsaufgaben für später. Und zweitens konnten wir dann auch nochmal darüber sprechen, wie wir das eigentlich notieren. Wer kennt was wie, wer hat was in welcher Vorlesung mal so oder anders kennengelernt. Und wir müssen uns ja jetzt erstmal ein bisschen daran gewöhnen, dass wir eben Dinge nicht gleich gelernt haben, nicht überall am gleichen Ort, von der gleichen Person. Und da müssen wir uns jetzt einmal einigen, wer kennt das wie, wie schreiben wir das jetzt in dieser Vorlesung und was machen wir, wenn es da irgendwo Missverständnisse gibt. Da konnten wir heute schon einiges klären. Hier sind also meine persönlichen Top 10. Und ich werde zu jedem Punkt ein bisschen was sagen und hoffe, dass Ihnen das dann weiterhilft und dass Sie dann selber losgehen können, um zu gucken, wo finde ich jetzt noch mehr Informationen, falls ich mich eben nicht sofort wieder erinnere. Kann ich da in meine alten Vorlesungsunterlagen gucken oder finde ich vielleicht Bücher? Ein Buch, das ich empfehlen kann, in dem man manches davon findet und dann auf jeden Fall mit einer Notation, die gut zu dem passt, was ich jetzt in der Darstellungstheorie mache, ist das Buch, das ich zusammen mit Gernot Stroth geschrieben habe, Elementare Algebra und Zahlentheorie. Das ist ähnlich teilweise zu dem, was ich in der Algebra-Vorlesung mache. Und dementsprechend erkennt man dann da Dinge wieder, meine Notationen, typische Beispiele, die ich so mache und so. Ein entsprechendes Buch für die lineare Algebra gibt es von mir nicht. Deswegen kann ich da leider nicht auf irgendwelche Literatur verweisen, sondern kann dann nur sagen, naja, es gibt in der Vorlesung Leute, die bei mir lineare Algebra gehört haben. Die kann man dann ja auch einfach mal fragen, ob man sich das Skript mal ausleihen darf, um da vielleicht das ein oder andere nochmal nachzulesen. Ansonsten ist es so, dass ganz viel von dem Zeug, über das ich da gleich spreche, Standard ist für gewisse Grundlagenvorlesungen und das heißt, dass Sie da im Prinzip überall nachlesen können. Der einzige Haken ist, dass dann vielleicht die Notation ein bisschen anders aussieht als bei mir. Aber wenn es nur darum geht, zu wiederholen, worum es da ging, dann können Sie das natürlich auch woanders machen. Ja, nach dieser Vorrede würde ich doch sagen, fangen wir an mit den Top 10. Punkt 1, die algebraischen Grundstrukturen. Was ist nochmal eine Gruppe, also eine Menge mit Verknüpfung? Und dann hat man das Assoziativgesetz, man hat ein neutrales Element, man hat zu jedem Element ein inverses bezüglich der Verknüpfung. Und dann zeigt man da eben so die üblichen Sachen. Also zum Beispiel, dass das neutrale Element eindeutig bestimmt ist, dass die Inversen jeweils eindeutig bestimmt sind, gewisse Rechenregeln, dann sowas wie Teilstrukturen und so, komme ich gleich noch zu. Aber da haben wir erstmal eine Gruppe. Dann ein Ring, da haben wir normalerweise zwei Verknüpfungen und dann haben wir da auch wieder gewisse Eigenschaften, unter anderem sowas wie ein Distributivgesetz, was klärt, wie die beiden Verknüpfungen sich miteinander verhalten. Und häufig sprechen wir bei der Gruppe einfach von Verknüpfungen, manchmal sagen wir auch Multiplikation. Beim Ring rede ich häufig von Plus und Mal für die beiden Verknüpfungen und dann meine ich mit Plus diejenige, mit der das eine abelsche Gruppe wird und mit Mal meine ich diese Ringmultiplikation, wo man weniger Struktur hat. Und dann gibt es da eben aus der Algebra diese Begriffe wie Ring mit 1, Einheiten, dann kann man über Teilbarkeit reden, über Irreduzibilität und so weiter. Das geht jetzt schon deutlich tiefer rein als das, was wir hier brauchen. Dann Körper, das sind besondere Ringe, die einfach noch ein bisschen schöner sind, in dem Sinne, dass man da, wenn man die Null des Rings rausnimmt, eine abelsche Gruppe bekommt. Das heißt, man hat da wirklich sehr viel Struktur und dann braucht man auch Vektorräume. Und Vektorräume werden ja auch in der Linienalgebra eingeführt und dann ausführlich behandelt. Da haben wir dann eine Vektorenaddition und eine Skalarmultiplikation und haufenweise Rechenregeln, die dafür sorgen, dass alles schön ist und sich gut miteinander verträgt. So, das war Punkt 1, die algebraischen Grundstrukturen, die wir die ganze Zeit brauchen und deren Eigenschaften wir die ganze Zeit brauchen. Dann Punkt 2, das Konzept von Homomorphismen, also von Abbildungen, die irgendwie mit der algebraischen Struktur, die wir da gerade haben, verträglich sind. Bei Gruppen heißt das, dass ich eine Abbildung habe von einer Gruppe in eine Gruppe, die sich mit der Gruppenverknüpfung verträgt. In dem Sinne, dass es egal ist, ob ich zuerst abbilde und dann verknüpfe oder andersrum. Und bei Gruppen haben wir eben nur diese eine Verknüpfung, das heißt, wir haben nur eine Rechenregel, die wir nachprüfen müssen. Das kann man dann aber verallgemeinern, dann kann man über Ring-Homomorphismen sprechen, da haben wir zwei Verknüpfungen, die wir beachten müssen, genauso bei Körpern. Bei Vektorräumen brauchen wir Verträglichkeit mit der Vektorenaddition und mit der Skalarmultiplikation. Und in der Vorlesung haben Sie schon gesehen, dass man das Ganze dann auch noch fortsetzen kann in Richtung Algebren und so. Das ist also ein sehr wichtiges Konzept. Abbildungen, die mit der algebraischen Struktur, die wir da haben, irgendwie verträglich sind. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir da wichtige Mengen definieren im Zusammenhang mit Homomorphismen, nämlich Kern und Bild. Bild ist klar, einfach das Bild unter der Abbildung. Kern, nochmal zur Wiederholung, der Kern eines Homomorphismus besteht aus all den Elementen im Startbereich, die im Zielbereich auf das neutrale Element abgebildet werden. Bei einer Gruppe also auf das 1-Element, so wie wir das häufig nennen, in einem Vektorraum wäre es der Nullvektor und so weiter. Und ein wichtiges Konzept, das immer wieder vorkommt, quer durch die Algebra, ist, dass ein Homomorphismus injektiv ist, genau dann, wenn der Kern nur aus dem neutralen Element besteht. Wir brauchen das zum Beispiel bei Vektorräumen. Vektorraum-Homomorphismen sind injektiv genau dann, wenn der Kern nur aus dem Nullvektor besteht. Und auch für Gruppen und so benutzen wir das ständig. Das war also Punkt 2. Punkt 3. Teilstrukturen und Faktorstrukturen. Muss ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Untergruppen, Faktorgruppen. Bei Ringen, bei Körpern brauchen wir das vielleicht nicht so. Bei Vektorräumen aber dann wieder Teilräume, Faktorräume. Und wir haben ja auch schon gesehen jetzt bei den Modulen, dass wir da das Konzept von Teilmodulen brauchen und Faktormodulen und so. Es ist also gut, sich nochmal ganz grundsätzlich anzugucken, wie funktioniert das, wie erkenne ich Teilstrukturen, wie kann ich schnell nachprüfen, dass irgendwas so eine Teilstruktur ist. Da haben wir in der Linienalgebra zum Beispiel das Untergruppenkriterium und dann auch ein entsprechendes Teilraumkriterium. Sowas kann man sich auch für Körper ausdenken, für Algebren und so weiter. Bei Faktorstrukturen, da stellt sich dann, wenn man damit arbeitet, häufig die Frage nach der Wohldefiniertheit. Da geht es dann schon damit los, dass man ja irgendwie Elemente der Faktorstruktur miteinander verknüpfen möchte. Und dann ist die Frage, geht das sinnvoll? Kommt da wirklich eine Abbildung raus? Ist das wohldefiniert? Und bei Gruppen kann das dramatisch schiefgehen, wenn man nämlich versucht, bei irgendeiner Untergruppe eine Faktorstruktur zu definieren, indem man sich die Menge der Nebenklassen anguckt, dann geht das normalerweise schief. Wenn man einen Normalteiler benutzt, dann klappt es. Und es ist sehr, sehr lehrreich, sich nochmal klarzumachen, was man da eigentlich macht. Wie geht eigentlich die Normalteilereigenschaft ein, wenn man zeigen möchte, dass das, was man da auf der Faktorstruktur definiert, tatsächlich eine Verknüpfung wird. Das Gleiche erlebt man dann nochmal bei Ringen, wenn man Ideale anguckt und dann eben Faktorringe definiert. Bei Vektorräumen dagegen ist es total egal. Dann nehme ich einfach irgendeinen Teilraum und da kommt immer was Vernünftiges raus in der Faktorstruktur. Und das liegt daran, dass man bezüglich der Vektorenaddition eine abelsche Gruppe hat und deswegen ist jede Untergruppe ein Normalteiler. Und da muss man sich nicht damit beschäftigen, was da in allgemeinen Gruppen so schief gehen könnte. Punkt 4. Vektorräume, da braucht man einfach zur Wiederholung nochmal so Konzepte wie Basis, Dimension und insbesondere im Zusammenhang mit Homomorphismen ist dann sowas wichtig wie die Dimensionsformeln, die wir da beweisen in der Linienalgebra, also zum Beispiel, wie man die Dimension eines Faktorraums ausrechnet oder bei Homomorphismen, dass die Dimension des Startraums dasselbe ist wie die Dimension des Kerns plus die Dimension des Bildes, solche Sachen. Und das oder sowas, dass zwei endlich dimensionale Vektorräume der gleichen Dimension über dem gleichen Körper, dass die automatisch isomorph sind, dass man also einen bijektiven Vektorraum-Homomorphismus finden kann von dem einen in den anderen. Dann ist vielleicht noch sowas wichtig wie so eine Art kanonische Isomorphie, die man bekommt von irgendeinem n-dimensionalen K-Vektorraum zum K hoch n. Das haben wir heute in der Übung nochmal thematisiert. Fand ich super, dass wir das so ausführlich besprechen konnten. Die Koordinatenabbildung ist dann ein Beispiel, so mache ich das in der Linienalgebra. Da habe ich dann also einen n-dimensionalen K-Vektorraum, fixiere eine Basis, auch mit der Reihenfolge und dann kann ich ja jeden Vektor eindeutig als Linearkombination schreiben, bekomme dann eindeutig auch in der Reihenfolge festgelegte Koeffizienten aus dem Körper und die kann ich in ein Tupel schreiben und das ist dann ein Element von K hoch n. Und jeden Vektor kann ich so auf eindeutige Weise einem solchen Tupel zuordnen und das ist dann die Koordinatenabbildung. So komme ich von einem n-dimensionalen K-Vektorraum zu K hoch n, genauso andersrum. Und wir haben das heute mal wirklich ausgeixt, wie man damit eine Wirkung definieren kann von so einer Matrizengruppe auf einem Vektorraum. Das ist also gut, sich da nochmal so zurückzubesinnen. Was weiß ich über, was weiß ich zum Thema Basis, Dimension, was für Dimensionssätze kenne ich, wie ist das mit direkten Summen zum Beispiel und so, all diese Sachen. Dann fünftens, der Zusammenhang zwischen linearen Abbildungen und Matrizen, das ist ja quasi das Herzstück der linearen Algebra und ich kann das gar nicht genug feiern. Sich nochmal klarzumachen, wie ich von einem Vektorraumhomomorphismus zu einer Darstellung komme mit einer Matrix, das ist sehr lehrreich, sich da nochmal zu erinnern, warum funktioniert das überhaupt? Was geht da alles ein? Da geht ja schon sehr viel Theorie rein, dass das überhaupt so klappt. Was muss ich alles machen? Ich muss mir eine Basis hernehmen, ich muss die Reihenfolge fixieren, dann muss ich mir irgendwie überlegen beim Abbilden, was da passiert, dann kriege ich Koeffizienten, muss also im Zielbereich auch eine Basis fixieren, auch mit Reihenfolge und dann kann ich das irgendwie so in die Matrix schreiben, dass, wenn ich das jetzt richtig organisiert habe, ich hinterher in der Matrix alle Informationen habe über den Homomorphismus. Jedenfalls dann, wenn ich die beteiligten Basen im Start- und Zielraum kenne. Und das ist ja schon ein kleines Wunder, dass das überhaupt geht. Ich habe da hochkomplexe Informationen über irgendeine komische Abbildung, die irgendwas Komisches macht. Da werden gegebenenfalls unendlich viele Vektoren irgendwie abgebildet. Und was mache ich? Ich habe eine kleine, kompakte Matrix und da steht alles drin, was ich wissen muss. Jedenfalls, wenn ich die Hintergrundinformationen habe. Also Startraum, Zielraum mit jeweils einer geordneten Basis. Das ist doch schon ein kleines Wunder. Umgekehrt kann ich mit einer Matrix anfangen und kann die als Abbildungsmatrix interpretieren. Entweder indem ich konkret diesen Umweg gehe über die Basen oder indem ich das mache, was ich gerade angedeutet habe mit der Koordinatenabbildung. Dann kann ich einfach Koordinatenabbildung machen, dann Matrixmultiplikation, dann Koordinatenabbildung wieder zurück. Was erkennt man an Abbildungsmatrizen? Die Hälfte meiner linearen Algebra-Prüfungen am Ende, die beschäftigen sich eigentlich mit genau dieser Frage. Ich kann Bijektivität erkennen daran, dass die Abbildungsmatrix invertierbar ist. Ich kann Sojektivität erkennen. Ich kann Eigenwerte erkennen, jedenfalls manchmal. Ansonsten hat man das ganze Thema Normalform noch. Man kann Basiswechsel machen, um von einer Matrix, die einem vielleicht nicht so viel sagt, zu einer Matrix zu kommen, die eine Blockgestalt hat oder sonst irgendwie praktisch ist oder sich da Dinge erkennen kann. All das lohnt sich, sich nochmal zu vergegenwärtigen, denn wir werden uns später Abbildungsmatrizen angucken und dann wird es um sowas gehen wie die Spur und so und es wird darum gehen, wo irgendwelche Eigenwerte liegen, lauter solche Sachen. Das wird später in der Darstellungstheorie alles eine Rolle spielen. Thema 6. Permutationen. Ganz allgemein erstmal bijektive Abbildungen einer Menge in sich selbst. Und im Besonderen interessieren mich da die symmetrischen Gruppen. Und die sind sowieso ganz interessant, einfach als Beispiele für Gruppen, die ziemlich schnell nicht mehr abelt sind und wo man schnell mehrere unterschiedliche Primteiler hat, sodass man dann da auch so Satz von Sylow üben kann und sowas alles. Aber auch sonst sind die ganz interessant. Und speziell die symmetrische Gruppe kommt in der linearen Algebra am Rand schon mal vor, im Zusammenhang mit Determinanten. Und dann in der Algebra ist sie einfach ganz toll als Beispiel für alles Mögliche. Und da es diese sehr natürliche Möglichkeit gibt, eine symmetrische Gruppe wirken zu lassen auf einem Vektorraum, wenn der eine passende Dimension hat, sodass man also eine Basis hernehmen kann und dann die Basisvektoren vertauschen kann, so wie die Indizes das sagen, dadurch spielt die symmetrische Gruppe bei uns als Beispiel immer eine schöne Rolle. Und da kann man sich dann nochmal dran erinnern, wie rechnet man da, wie ist das mit dieser Zyklenzerlegung, wie kann ich die Ordnung eines Elements bestimmen, sowas. Ja, dann sind wir schon bei Punkt 7, Gruppenwirkung, ganz im Allgemeinen. Das ist ein Thema aus der Algebra. Natürlich spielt es vorher schon im Hintergrund eine Rolle, aber da thematisiere ich das dann nicht explizit. In der Algebra guckt man sich das ganz allgemein an, man definiert, was es heißt, dass eine Gruppe auf einer Menge wirkt oder operiert. Und dann kann man sich sowas angucken wie Bahnen und Stabilisatoren. Da also auch bitte nochmal gucken, so, was haben Sie noch in Erinnerung? Auch an Notationen, was müssen Sie vielleicht nochmal nachschlagen? Stichwort Bahnlänge gleich Stabilisatorindex oder so. Dann habe ich als Thema 8 alles, was irgendwie mit Untergruppen und mit speziellen Gruppenwirkungen zu tun hat. Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass es manchmal wichtig ist, dass man nicht einfach irgendeine Untergruppe betrachtet, sondern einen Normalteiler, Stichwort Faktorstrukturen. Man kann aber auch besondere Untergruppen angucken, die man aus Untergruppen oder Elementen basteln kann. Ich denke da an sowas wie, dass man sich ein Gruppenelement hernimmt und dann dessen Zentralisator anguckt. Oder man nimmt eine Untergruppe her und guckt sich den Normalisator an. Oder man schaut sich das Zentrum der ganzen Gruppe an. Also diejenigen Elemente, die bezüglich der Gruppenverknüpfung mit allem vertauschbar sind. Das ist eine sehr interessante Untergruppe, sogar ein Normalteiler, sogar eine charakteristische Untergruppe. Diese Begriffe nochmal zu wiederholen, ist eine gute Idee. Dann haben wir eine Wirkung der Gruppe auf sich selbst durch die sogenannte Konjugation. Was man da macht, ist, dass man ein Gruppenelement fixiert, sagen wir klein g, und dann bilden wir die Gruppenelemente ab, sagen wir a ist ein Gruppenelement, indem wir rechnen g hoch minus 1 mal a mal g. Jedes a aus der Gruppe wird also jetzt abgebildet auf g hoch minus 1 mal a mal g. Dieses g ist fest. Auf die Art und Weise werden die Gruppenelemente permutiert. Manche bleiben fest. Zum Beispiel bleibt das 1-Element fest. Das Gruppenelement g selbst bleibt auch fest und auch alle Potenzen von g. Und alles, was im Zentralisator von g liegt, bleibt auch fest. So, da kann man ja mal gucken, wie lang ist denn da jetzt so eine Bahn unter dieser Wirkung und so. Das heißt, man kann mal so ein paar Konzepte der Gruppenwirkung sich angucken, speziell hier bei dieser sogenannten Konjugationswirkung. Dann kommt man auf die sogenannten konjugierten Klassen. Und das ja, ist dann so ein Thema, das auch in der Darstellungstheorie vorkommen wird. Wir sind bald am Ende. Thema 9, die Existenz von Untergruppen. Man überlegt sich ja irgendwann im Laufe der Algebra, wenn man sich länger mit Gruppen beschäftigt, den Satz von Lagrange. Also, dass wenn man eine Untergruppe hat, dass dann die Ordnung dieser Untergruppe immer ein Teiler ist der Ordnung der großen Gruppe. Und die Frage ist jetzt, ob es umgekehrt für jeden Teiler der Gruppenordnung auch eine Untergruppe gibt, die so groß ist. Beispiel, wenn ich eine Gruppe der Ordnung 12 habe, dann sind die potenziellen Ordnungen für Untergruppen sowas wie 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Denn das sind die Teiler von 12 in den natürlichen Zahlen. Es gibt keine Untergruppe der Ordnung 5, denn 5 ist kein Teiler von 12. Aber umgekehrt kann man sich jetzt ja fragen, wenn jemand mir irgendeine Gruppe der Ordnung 12 gibt, hat die eine Untergruppe der Ordnung 6 oder der Ordnung 4? Muss das sein? Ist das immer so? Und dann kann man ja schon mal ins Nachdenken kommen. Und wir haben so einzelne kleine Anfänge in der Algebra uns angeguckt. Wir haben den Satz von Cauchy, der uns sagt, dass immer dann, wenn wir einen Primteiler der Gruppe haben, wir auch auf jeden Fall ein Element dieser Ordnung finden und dementsprechend auch eine Untergruppe dieser Ordnung. Das ist also schon mal eine Kategorie von Teilern der Gruppenordnung, die wir da verarztet haben. Dazu finden wir Untergruppen. Genauso für höhere P-Potenzen, und das ist eine Konsequenz aus dem Satz von Sylow, wenn ich nämlich die größte P-Potenz nehme, wobei P eine Primzahl ist, die die Gruppenordnung teilt, dann finde ich eine Untergruppe dieser Ordnung. Und es ist sogar noch besser, bla bla bla, Satz von Sylow, will ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber da man sich überlegen kann, dass in einer Gruppe mit P-Potenzordnung es für jeden Teiler auch wieder eine Untergruppe gibt, haben wir jetzt auf einmal sehr viele Teiler der Gruppenordnung, bei denen wir wissen, dass es dazu eine Untergruppe gibt mit dieser Ordnung, nämlich bei allen Primzahlpotenzen. Und das ist ja schon mal was wert. Wird auch vorkommen in der Darstellungstheorie. Das werden wir irgendwann brauchen. Und zum Schluss, Punkt 10, möchte ich noch sagen, dass es einfach wichtig ist für so eine Vorlesung wie die Darstellungstheorie, ab und zu mal so eine algebraische Brille aufzusetzen und zu versuchen, in algebraischen Strukturen zu denken. Das kann man verlernen, wenn man einfach eine Zeit lang keine algebraisch angehauchten Vorlesungen gehört hat, sondern Vorlesungen aus anderen Bereichen der Mathematik, wo die Argumentationslinien anders sind, wo die Konzepte anders sind, die Methoden, die Tricks, was man so macht, die Standardargumente. Dann kann es sein, dass man so ein bisschen das algebraische Denken und das Gefühl dafür, was man da macht, aus dem Blick verliert. Und es könnte also sein, dass jetzt bei der Wiederholung gewisser Begriffe und beim Nachlesen gewisser Sätze, gewisser Argumente, bei Ihnen auch dieses Gefühl zurückkommt von, ach ja, stimmt, ja, das ist so ein typisch algebraisches Argument. Ah, ja, okay, hier, und dann definiert man so eine Abbildung und dann guckt man sich den Kern an, ah, ja, klar. So, das wäre schön, wenn sich sowas einstellen würde, weil ich vermute, dass Sie dann auch im Laufe der Darstellungstheorie eben an mehreren Stellen so denken, ach ja, okay, das ist jetzt so ein typisch algebraisches Argument. Da macht man das so und dann mit so einer Abbildung und dann kommt der Dimensionssatz, dann hat man da was vom Kern und da was vom Bild und dann kommt das alles so raus. So wird es dann vielleicht sein für Sie. Vielleicht auch nicht. Und es ist ja auch nicht immer so, dass einen die Intuition dann da sofort in die richtige Richtung lenkt. Manchmal braucht man auch wirklich einfach einen Trick und irgendeinen genialen Einfall und irgendeine Idee für eine Abbildung, auf die man selber nicht kommt. Das kann auch in den Übungsaufgaben passieren. Aber worauf ich hinaus möchte mit diesem 10. Punkt ist, dass es jetzt eben nicht nur darum geht, gewisse Begriffe und Konzepte nochmal zu wiederholen, damit man die parat hat, sondern dass es ein Stück weit auch diese algebraische Sichtweise ist. Und im Laufe der Vorlesung wird das bei denen, die das sowieso schon haben, wahrscheinlich noch ein bisschen stärker werden und die werden ganz viele schöne Zusammenhänge sehen zu anderen Vorlesungen. Und bei denen, die nicht so viel in der Algebra unterwegs waren bisher oder bei denen es länger her ist, da hoffe ich einfach, dass das eine oder andere jetzt aus der Erinnerung so wiederkommt und dass sich ein paar neue Fäden bilden, ein paar neue Verknüpfungen. Darüber würde ich mich freuen. Es ist nur eine Einführungsvorlesung. Sie ist nur zweistündig und deswegen schaffen wir es am Ende auch nur, so ein paar Verbindungen zu sehen zwischen endlicher Gruppentheorie und gewöhnlicher Darstellungstheorie. Aber so ein paar kleine Aha-Momente werden da hoffentlich sein. Ich freue mich drauf. Das ist immer mein Lieblingsteil der Vorlesung da am Ende, wenn ich das verknüpfen kann. Aber ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass es wirklich erst der Anfang ist und dass dann danach noch sehr, sehr, sehr viel kommt. Wir können da in dieser kleinen Vorlesung wirklich nur an der Oberfläche kratzen. So, das waren meine Top 10 aus der Algebra und Linienalgebra. Zum Wiederholen nochmal dran erinnern, damit Sie dann hoffentlich mit noch mehr Spaß in der Vorlesung Darstellungstheorie sitzen. Und damit möchte ich mich verabschieden. Thank you.